Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Unter diesem Motto findet der heutige Tag der Anbetung statt und dies ist auch der Name dieser Sendung. Ich heiße Nikolaus Albert und begrüße Sie herzlich aus dem Medienhaus in Balderschwang. Mit mir am Tisch sitzt jetzt Pfarrer Dr. Richard Kocher, unser Programmdirektor von Radio Horeb. Weiter dabei ist auch Pfarrer Hesse aus Kempten. Er hat bereits in 2 Pfarreien die Anbetung rund um die Uhr neu eingeführt. Mitgebracht hat er auch 2 Damen aus seiner Pfarrei St. Anton in Kempten, zum einen Frau Stetter und dann noch Frau Heigl. Während der heutigen Sendung wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, animieren, die eucharistische Anbetung für sich neu zu entdecken. Und falls Sie sich die Frage stellen, wo in Ihrer Nähe es das Angebot zur eucharistischen Anbetung gibt, können Sie heute bei unserer Hotline anrufen und Anbetungsorte in Ihrer Nähe erfragen. Die Nummer der Hotline, die gebe ich Ihnen jetzt durch und dann auch immer wieder in der Sendung. Es ist die 08328 921 180. Unsere Mitarbeiter freuen sich, wenn Sie anrufen und diese Orte erfragen. Hier noch einmal die Nummer, die 08328 921 180. Nun möchte ich aber mit unseren Gästen ins Gespräch kommen, die Zeit nutzen und wir starten direkt mit Pfarrer Hesse. Pfarrer Hesse, vielleicht können Sie zu Beginn erzählen, wie Sie damals für sich persönlich die eucharistische Anbetung entdeckt haben.
Gerne. Für mich kommt die Anbetung ganz direkt aus dem Zentrum der Christenheit, aus Jerusalem, aus dem Heiligen Land. Ich durfte ein Jahr in meinem Studium der Theologie im Heiligen Land in Jerusalem verbringen und bin damals bei der Suche nach geistlichen Orten in Jerusalem auf eine Gemeinschaft gestoßen, die untertags Anbetung hatte und zwar eben auch in der Form der stillen Anbetung, die mir selbst als Seminarist, der ich schon war, damals in dieser Form nicht bekannt war. Das war ziemlich genau vor 30 Jahren. Ich kannte gestaltete Anbetungen. Als Ministrant war ich oft dabei bei Maiandachten, aber dass man eine ganze Stunde lang einfach nur vor dem Allerheiligsten sitzen kann und nichts passiert, nichts gebetet wird, das war für mich damals als Jugendlicher, junger Erwachsener, als Seminarist noch ganz neu. Und so war ich ganz erstaunt, dass ich in diesen Anbetungsraum hereingekommen bin und die Schwestern dort begonnen haben, ein Lied zu singen zur Begrüßung des Allerheiligsten. Und dann war einfach nichts mehr. Sie haben nur im Schweigen gebetet. Das hat mich, die Schwestern haben mir dann auch geholfen, mit diesem Schweigen umzugehen und zu lernen, was da passiert und einfach frei zu beten und so. Und so hat sich für mich da eine tiefe Erfahrung ergeben, dass ich mit Jesus frei auch mich unterhalten kann und was für mich sehr tief auch damit verbunden war, dass er in der Anbetung mir auch antwortet. Nicht unbedingt im Sinne natürlich, dass ich jetzt irgendwas gehört hätte, eine Stimme oder so, sondern dass in meinem Herzen etwas passiert, dass ich spüre, wie er mir eine Antwort gibt, die in mir selber dann aufsteigt und wo ich dann spüre, dieses oder jenes muss ich in meinem Leben ändern und so fort.
Wie ging diese anfängliche Erfahrung, die Sie in Jerusalem dann gemacht haben, zu Hause weiter?
Zunächst war es für mich nicht ganz einfach, diese Erfahrung weiter zu Hause zu praktizieren. Im Priesterseminar gab es diese Form der stillen Anbetung damals nicht. Und so habe ich dann einfach vor dem verschlossenen Tabernakel gebetet, auch in meinem Zimmer zurückgezogen, eher vor einer Ikone. Aber als ich dann zum Priester geweiht wurde, hatte ich sozusagen ja auch die Verfügungsgewalt über den Tabernakel, den Schlüssel. Und mein erster Lehrpfarrer hat mir dann auch erlaubt, den Tabernakel jederzeit zu öffnen, hat mir sogar eine kleine Monstranz, ein Ostensorium gekauft, sodass ich dann auch für mich selber immer wieder anbeten konnte. Ich habe das dann versucht, jeden Tag zu tun, eine Stunde, und habe das dann auch andere dazu eingeladen. Und als ich dann Pfarrer geworden bin, 1993 in Türkheim damals, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das nicht mehr privat, sondern jetzt mache ich das öffentlich in meiner Pfarrkirche. Und so haben wir dann begonnen, zusammen mit meiner damaligen Hausleiterin, jeden Tag eine Stunde Anbetung zu halten. Wir haben auch die Gläubigen dazu eingeladen aus unserer Gemeinde und es waren dann immer einige da, aber eben nur eine Stunde pro Tag. Das haben wir 6 Jahre lang gemacht und es wurden immer weniger, die dabei waren. Es ist fast ein bisschen verhungert, sodass ich auch irgendwo innerlich ein bisschen traurig war im Gebet. Jesus, ich freue mich auch, mit dir allein zu sein, aber eigentlich wollte ich schon, dass auch andere Menschen zur Anbetung finden. Und so bin ich dann über das Surfen im Internet in Amerika, vor allem auf amerikanischen Homepages, auf dieses Projekt gestoßen, ewige Anbetung mit einer Pfarrgemeinde, also rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden. Das hat zwar einige Zeit gedauert, bis ich mich von diesem Weg habe ansprechen lassen, richtig. Fasziniert hat es mich immer, aber in Deutschland hat man immer gleich den Eindruck, das geht bei uns nie, das ist ein Unding, das kann man bei uns nicht machen. Aber so nach und nach habe ich dann irgendwie gespürt, wir können es ja einfach ausprobieren. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Und ich will jetzt nicht alle Details erzählen, aber es hat dann tatsächlich 1999 dann in Türkheim geklappt. Zuerst knapp, aber doch solide, dann mehr und mehr. Und inzwischen ist in Türkheim schon seit 18 Jahren diese ewige Anbetung durchgängig vorhanden.
Ja, Sie haben nicht nur die Anbetung in Türkheim, sondern auch in St. Anton im Kempten, wo Sie aktuell Pfarrer sind. Wie war es da gewesen? Auf was sind Sie da schon gestoßen, als Sie in St. Anton ankamen? Und wie hat es sich dann weiterentwickelt da mit der eucharistischen Anbetung?
Nun, zunächst wusste ich schon, dass in St. Anton schon seit Jahren Anbetung gibt, untertags. Zwar hat schon ein Vorgänger von mir, ein Kapuzinerpater, Pater Konrad, vor ungefähr gut 30 Jahren tagsüber mit der Anbetung begonnen. Die war allerdings viele Jahre nicht wirklich organisiert, sodass auch das Allerheiligste stundenweise ohne Anbeter war. Vor gut 10 Jahren haben dann Gläubige in St. Anton begonnen, diese Sache etwas mehr zu strukturieren oder auch Leute zu gewinnen, dass die Stunden besetzt sind. Sogar war also diese Taganbetung schon vorhanden, wo ich gekommen bin. War auch, glaube ich, vielen Anbetern in St. Anton irgendwie schon klar, dass wir dann eigentlich in Kempten jetzt auch vollends die rund um die Uhr Anbetung durchführen könnten, nachdem ich ja schon die Vorerfahrung aus Türkheim hatte. Und wir haben dann am 26. Mai 2016 konnten wir dann auf die rund um die Uhr Anbetung umsteigen durch den sogenannten Predigtsonntag, den wir auch in Türkheim 1999 gehalten hatten, wo man direkt für die Anbetung wirbt, wo man Gläubige bittet, sich für eine Anbetungsstunde pro Woche zu verpflichten. Das ist ein bisschen so der Schlüssel für das Ganze. Haben wir dann in Kempten damals 60 zusätzliche Anbeter gewonnen. Wir hatten ja schon den Tag über besetzt, sodass dann genügend Leute da waren, um alle Stunden zu besetzen. Und momentan sind wir, glaube ich, sehr solide beieinander. Es ist, im Wesentlichen sind alle Stunden besetzt und wir freuen uns natürlich immer über Verstärkung. Normalerweise könnten ja auch mindestens 2 pro Stunde in der Anbetung sein, aber immerhin, es läuft ganz gut. Und in Türkheim, soweit ich weiß, ist es auch ähnlich, dass eigentlich alle Stunden belegt sind, man sich aber immer natürlich auch noch über Verstärkung freut.
Ja, das klingt jetzt schon fast wie ein Wunderrezept. Man führt einfach die Anbetung in der Pfarrei ein und sie läuft. Aber wie war es denn jetzt gewesen? Gab es dabei auch irgendwelche Probleme? Also ich kann zum Beispiel mir vorstellen, dass es Probleme in der Organisation gab. Wer macht die Kirche auf? Wer macht die Kirche zu? Vielleicht auch so einfache Dinge. Gibt es eine Möglichkeit, aufs Klo zu gehen zwischendrin, wenn eine Person längere Zeit in der Anbetung ist? Oder dann vielleicht auch Widerstände aus der Pfarrei, wenn Sie jetzt erzählen, dass die Anbetung vorher unbesucht ausgesetzt war. Da werden sicher einige auch als Einwand gehabt haben, ja, wieso soll jetzt jemand da sein, wenn es vorher auch ohne eine Person ging? Können wir nicht die ewige Anbetung einfach aussetzen und so unorganisiert lassen? Vielleicht die Frage an Frau Stetter und Frau Heigl, wie war es da jetzt? Also haben Sie diese Erfahrung gemacht in Kempten, dass es da solche Probleme gab und dass dann da irgendwelche Lösungen auch gefunden wurden?
Also ich persönlich kann nicht sagen, dass wir Probleme hatten. Es ging eigentlich ganz reibungslos. Durch das, dass wir den Predigtsonntag hatten, hatten wir viele neue dazugewonnen. Wir haben einfach dann versucht, dass wir das eine Liste eben erstellen. Die Leute haben sich ja schon bei der Anmeldung in etwa die Zeit ausgesucht, wo sie kommen könnten. Und wir haben dann versucht, aus diesen Unterlagen eben eine Liste zu erstellen. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt, war natürlich mit ziemlichem Zeitaufwand verbunden. Wir haben so ein Team von 4 Personen, die sich da drum gekümmert haben und eben die Leute angerufen und Termine, weil manche haben ja zur gleichen Zeit sich eingetragen, dass sie kommen möchten. Da muss man eben schauen, können wir dich nicht verschieben auf einen anderen Zeitpunkt. Und das hat dann am Schluss alles sehr gut geklappt. Wir konnten das gut bewerkstelligen und eigentlich von der Pfarrgemeinde, ich habe persönlich keine Widerstände gespürt. Natürlich sind die Beter, die kommen, bei weitem nicht alle aus der Pfarrei St. Anton, sondern wir haben auch sehr viele gerade aus Kempten und dem Umland, teilweise sogar bis 30 Kilometer entfernt, kommen sie. Und es kommen immer wieder neue dazu. Was auffallend ist, es springt eigentlich keiner ab. Also habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich weiß einen Fall, eine Lehrerin, die hat sich eben die Schweck gezogen, die hat ihre Stunde freigemacht, aber wir konnten feststellen, dass sofort wieder Ersatz da war. Es lief und es läuft bis jetzt alles sehr reibungslos und ja, also von der Pfarrei her, es passt, die Leute machen mit und ja, und was Sie vorhin noch gemeint haben, was man haben muss, Toilette, das ist natürlich bei uns alles vorhanden. Es ist alles, Pfarrer Hesse hat natürlich die Erfahrung mitgebracht, was braucht ein solches Team, was ist notwendig. Und das hat er eben gleich von Anfang an so eingerichtet, dass wir das alles haben. Und ich sehe eigentlich keine Probleme.
Ich möchte noch was dazu sagen. Jetzt, seit der Pfarrer Hesse da ist, hat sich das eben wunderbar gelöst alles, aber es gab schon eine Zeit, das darf man nicht verschweigen, in der es auch Probleme gab. Und zwar anfänglich, wie gesagt, lief es, also die ersten 10 Jahre, der 30 Jahre lief es sehr unorganisiert. Und in der Zeit, wie wir dann uns zusammengetan haben und gesagt haben, das geht nicht, dass das Allerheiligste alleine ist, und das wirklich versucht haben zu organisieren, da gab es dann schon Widerstände zum damaligen Zeitpunkt in der Pfarrei. Das war eine komplett andere Besetzung, Personalbesetzung. Sowohl andere Priester waren da, als auch andere Mitarbeiter im Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat. Und da gab es sehr wohl einiges an Widerständen. Wir haben uns aber nicht davon abbringen lassen und waren immer guten Mutes und haben gesagt, wir schaffen das. Und dann, Gott sei Dank, ging es dann auch, sodass sich genügend Leute einfach gemeldet haben und mitgemacht haben. Und vor allem die große Treue der Beter, das ist was ganz, ganz Wunderbares. Die sich dazu entschieden haben, wirklich eine Stunde zu übernehmen, die kommen seit 20 Jahren wirklich pünktlich und bleiben über ihre Zeit hinaus, übernehmen weitere Stunden, die vielleicht nicht besetzt sind. Und es ist einfach ein Wirken Gottes, die Gnade Gottes, die da mitgewirkt hat und ein Riesengeschenk, dass er uns den Pfarrer Hesse vor ein paar Jahren dann in die Pfarrei geschenkt hat. Also das war das größte, für uns Anbeter, größte Geschenk überhaupt, weil damit wussten wir jetzt, ist überhaupt gar nichts mehr an Widerstand zu erwarten, weil der Pfarrer einfach so dahinter steht und es fördert. Und das war das größte Geschenk für uns, für die Anbetung. Und ja, da möchten wir gern weitergehen und ihn weiter unterstützen auch.
Wie sahen denn diese Widerstände in der Pfarrei konkret aus, die Sie dabei hatten?
Ja gut, es gab halt einfach einige Leute, die das gar nicht verstanden haben, warum überhaupt der Tabernakel, warum man den immer aufhaben muss. Man kann doch auch so beten. Und dann war es zum Beispiel im Winter, die Kirche ist sehr kalt. Und da ging es darum, dass man in dem Bereich, wo damals die Anbetung war, konnte man heizen, Sitzheizungen oder so einschalten. Das sind jetzt einfache Dinge, aber es war so. Und immer wieder wurde halt diese Sitzheizung nicht eingeschalten. Und wir haben halt gebeten, es ist so kalt, wenn wir im Winter anbeten, könnte man nicht die Heizung einschalten. Also so Kleinigkeiten, die dann von entsprechenden Leuten einfach immer wieder so ein bisschen untergraben wurden. Dann gab es bestimmte Zeiten, wenn kein Priester im Haus war, dass man dann einfach den Tabernakel ganz geschlossen hat, obwohl wir Anbeter eigentlich gesagt haben, ja, wir sind da, wir bleiben da einfach dabei und ihr könnt uns vertrauen, wir sind da. Also da gab es schon so ein bisschen Spannungen einfach. Und ja, aber wie gesagt, es hat sich Gott sei Dank jetzt alles in Wohlgefallen aufgelöst.
Ja, dann greifen wir doch gleich mal eine dieser Fragen auf, die von Kritikern da auch gestellt wurde. Pfarrer Hesse, warum braucht es überhaupt die Anbetung in einer Pfarrei? Also Es gibt ja viele Pfarreien, wo man sagen könnte, die funktionieren auch so ganz gut, aber wieso soll jetzt eine Anbetung heute neu beginnen mit der eucharistischen Anbetung?
Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Eben, wir haben Probleme, würde ich mal sagen. Wir sind, wenn alles in Butter wäre, dann bräuchten wir vielleicht die Anbetung nicht, könnte man sagen. Wobei ich glaube, selbst dann wäre es sehr segensreich. Und ich denke, wir haben nicht nur Probleme, wir haben sehr große Probleme. Wer einmal nüchtern die Statistiken in Deutschland anschaut, der weiß, dass der Karren der Kirche ziemlich heftig im Dreck steckt. Mal salopp gesagt, es gilt bald das Prinzip der ehemaligen DDR, der Letzte macht das Licht aus. Ganz viele Pfarrgemeinden fahren mehr und mehr gegen Null. Das heißt, wir haben ein Problem. Und ich habe leider den Eindruck, dass dieses Problem bei uns zwar oft ignoriert wird oder dann höchstens technisch gesehen wird. Wir müssen was tun, wir müssen was tun, wir müssen was tun. Wir müssen was machen. Und ich denke, der Herr schenkt uns hier etwas. Er schenkt uns einen Weg der Erneuerung. Der hat alte Wurzeln, der ist nicht neu im echten Sinne. Er hat in anderen Zeiten auch schon große Wunder gewirkt und er ist ein weltweites Geschenk an die Kirche, das in den letzten Jahren vehement sich ausgebreitet hat. Die Form der Anbetung, dass normale Pfarrgemeinden, wohlgemerkt nicht Klöster, eben eine rund um die Uhr Anbetung, 24 Stunden, 7 Tage auf den Weg bringen, ist sehr neu. Die gibt es in der Form stückweise schon in den 80er Jahren, beginnen einzelne Pfarreien in den Philippinen, dann kommt das nach Amerika und dann verbreitet sich sehr stark in Nordamerika und kommt in die andere Welt. Bei uns in Deutschland waren die ersten Pfarreien 1986, also auch da war St. Anton schon eine der ersten, die mal mehrere Stunden gemacht haben und auch einzelne Pfarreien. Die erste deutsche Pfarrei, die das mit 24 Stunden gemacht hat, ist die Pfarrei Bruder Klaus in München Neuperlach, Waldperlach. Und dann gleich ein Jahr drauf die Pfarrei in Tirschenreuth. Und in Europa hat sich dann auch immer mehr verbreitet. Und man merkt halt, dass dieser Weg etwas ändert. Wenn man in Länder kommt, wo viel angebetet wird, dann merkt man auch, dass die Priesterberufungen zum Beispiel wachsen. Das ist auch die Erfahrung, die auch Pfarrer Kocher uns heute auch schon erwähnt hat und warum wir David Craig später zuschalten werden, weil aus der Anbindung heraus viel Segen für die Berufungen kommen, was wir übrigens in Kempten auch beobachten können. Mir hat mal jemand eine Liste gezeigt der Berufungen, die in den letzten 15 Jahren passiert sind im oft interessanterweise auch in Familien, wo irgendjemand in der Anbetung dabei ist, also die sich direkt in der Anbetung engagieren, sind also eine ganze Serie von Ordensberufungen und auch Priesterberufungen geworden. Nach wie vor ist das Allgäu bei uns auch in der Diözese mit Berufungen relativ stark vertreten. Aber ich denke, das ist eben noch stark ausbaubar. Ich glaube, dass die Anbetung eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Erneuerung der Kirche in Deutschland und nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt, aber eben auch bei uns ist. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann werden Stück für Stück sich auch andere Probleme verbessern. Die Anbetung ist nicht die einzige Antwort auf die Probleme der Zeit, aber es ist immer so, der Herr fängt mit den Menschen an, die da sind, die sich öffnen. Er verwandelt die Menschen und die Menschen können dann, wenn sie sich vom Herrn haben verwandeln lassen, wenn sie sich haben von ihm in Dienst nehmen lassen, die können dann sicher noch weitere Wege gehen und da gibt es dann viel Möglichkeiten und Wege zur Evangelisierung und so fort. Aber die Anbetung scheint mir tatsächlich die wesentlichste Grundlage zu sein, weil wir bei Christus anfangen und nicht bei einem pastoralen Projekt oder nicht uns auf einen Menschen stürzen, der jetzt sagt, der Bischof muss das jetzt machen oder der Papst oder der Priester oder der Pfarrer, sondern Christus ändert etwas. Und das ist der eigentliche Vorteil oder das Plus, das uns die Anbetung schenkt. Wir fangen nicht wieder bei menschlichen Dingen an, sondern wir beginnen bei Christus und er ändert die Dinge. Drum bin ich fest überzeugt, das ist eines der wichtigsten prophetischen Aktionen für die Zukunft. Ich habe heute in der Messe schon diesen seligen Antoine Chevrier erwähnt, und ein Zitat von ihm, man muss die Welt mit der Eucharistie umpflügen. Es gibt ein zweites Zitat, das mir von ihm hängen geblieben ist. Er sagt einmal in einem Gespräch mit der Gründerin der Eucharistischen Kongresse, dass er die große Hoffnung hat, dass die Welt in 200 Jahren, sagt er damals, überall Jesus im Allerheiligsten Sakrament, in jeder Pfarrei, in jeder Kirche anbeten wird. Das war im Jahre 1871, wir sind jetzt im Jahre 2017, also 200 ist ein bisschen lang, vielleicht ist es ein bisschen schneller, aber wenigstens so, wir sind in der Zeit, wo sich diese große Bewegung tatsächlich ereignet. In Frankreich werden jedes Jahr 10 Anbetungsorte 24/7 eröffnet. Und das auch erst die letzten 10 Jahre ist das passiert. Ähnliche Bewegungen gibt es in Irland, in Spanien. Nur wir Deutschen sind wieder mal ein bisschen langsam. Das ist immer das Problem, dass man bei uns immer alles 1000-mal begründen muss und viele Widerstände da sind. Aber ich glaube, wenn wir da uns mehr öffnen und wir sind bereits dabei, es entsteht eine Offenheit, dann wird sich auch in Deutschland etwas ändern.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn Sie an dieser großen Bewegung mit teilhaben wollen, dann können Sie jetzt bei unserer Event-Telefonnummer anrufen und Anbetungsorte in Ihrer Nähe erfragen. Diese Nummer lautet 08328 921 180. Die 08328 921 180. Es sind gerade wieder einige Leitungen frei geworden. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Anruf. Frau Dr. Heigl, können Sie denn auch sagen, dass in der Pfarrei St. Anton Kempten es wirklich Früchte gegeben hat durch die Anbetung, dass es positive Konsequenzen gegeben hat und sich etwas geändert hat?
Ja, also wie Pfarrer Hesse schon gesagt hat, wir haben wirklich in unserer Umgebung, ich möchte sagen einfach allgäuweit, eine ganze Reihe von Berufungen. Das ist mit großer Freude, haben wir das erlebt. Sei es Berufungen aus dem Ort Wildpolsried, aus Kempten, aus Buchenberg, aus auch jetzt die beiden, die im Seminar sind, oder also zwei, die ich zumindest kenne, die sind beide Kempner. Das ist der Stefan Riedl und der, wie heißt der? Zwar fällt mir der Name nicht ein, ist egal. Der Roland Kichle zum Beispiel, genau. Die sind auch kommen aus dem erweiterten Gebetskreis von St. Anton, die auch selbst sehr häufig dort zur Anbetung schon da waren. Und ja, dann gibt es darüber hinaus, außer den Berufungen, auch tun sich bei uns wirklich neue Dinge auf. Mit großer Freude nehmen wir das einfach zur Kenntnis. Es hat sich jetzt ein Gebetskreis für junge Erwachsene gegründet. Der trifft sich jeden Mittwochabend um 20 Uhr, Pray and Meet. Das heißt, da treffen sich junge Leute so im Alter zwischen 20 und 40, 45 maximal. Und die beten, singen, machen Lobpreis, betrachten das Wort. Und im Anschluss danach setzen sie sich zusammen nochmal zum Austausch. Und auch eine gewisse Gemütlichkeit muss auch dabei sein, dass man sich halt einfach näher kennenlernt. Dann ist jetzt ganz neu die Holy Hour für die jungen Leute, also für die Jugendlichen, die sich jetzt auch jeden Donnerstagabend um 20 Uhr trifft in St. Anton. Die gibt's schon länger, schon seit vielen Jahren, aber haben sich jetzt auch entschieden, ihren Gebetskreis in St. Anton zu machen. Und die sind eben so, dass sie sich hinterher dann zusammentreffen und austauschen, weil das einfach sehr wichtig ist, das Gebet und dann der Austausch unter Gleichgesinnten. Und das sind, ja, da gibt's viele Dinge dann, die sich einfach so auftun und neu ergeben, zum alten Gebetskreis, der eh schon seit 30 Jahren besteht, dazu gesellen. Und das ist große Freude, das erleben zu dürfen.
Ja, vielen Dank für dieses Zeugnis. Herr Pfarrer Kocher, wie ist das denn beim Radio? Also welche Bedeutung hat für die Sendung, auch für den kompletten Betrieb von Radio Horeb, die eucharistische Anbetung und vielleicht dann auch für die ganze Weltfamilie, für Radio Maria?
Ich weiß zumindest, dass Pater German, der Direktor von Radio Maria Kolumbien, eines der erfolgreichsten im Verband der Weltfamilie hier war, das gesehen hat und es voller Begeisterung dann in sein Land getragen hat. Der nächste Weltkongress, bei dem wahrscheinlich fast 90 Nationen teilnehmen werden, wird im Oktober nächsten Jahres sein und ich werde darauf drängen, dass wir dann auch diesen Beitrag einbringen können. Mitte Oktober werden Vertreter von 10 Nationen bei uns sein. Wir besprechen darüber, wie man das Fundraising am besten organisieren kann. Die sehen das und nehmen das dann auch mit. Ansonsten bei anderen Nationen entzieht sich das meiner Kenntnis, aber es ist unglaublich wichtig. Anbetung heißt bei Radio Horeb Schutz und Segen und Schutz ist notwendig. Es ist eine enorm verantwortungsvolle Aufgabe. Ich bin verantwortlich für jedes Ort, das über den Äther geht. Wenn es Probleme gibt, muss ich den Kopf hinhalten. Natürlich kann ich das dem einzelnen Redakteur dann weitergeben und ihn zur Rechenschaft ziehen, aber nach außen hin bin ich der Verantwortliche. Es hat jetzt bei Radio Maria Italien einen Fall gegeben, wo ein Mitbruder die Erdbebenkatastrophen in Italien, da ist ja einiges passiert, darauf zurückgeführt hat, dass Italien die Ehe auch geöffnet hat für homosexuelle Partnerschaften. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das hat enorm für Furore gesorgt und schadet dem Ansehen des Radios. Radio Horeb, Radio Maria ist immer ein Live-Radio, das ist aber mit extrem hohem Risiko. Deshalb sind fast alle anderen Radios dort, wo sie meinen, dass es alles live ist, können sie sicher sein, dass zu 80-90% aus der Konserve kommt. Also fast alle Interviews, die sie hören, auch wenn dann so oft insinuiert wird, getan wird, als ob da Live-Zuschaltungen sind, die sind alle vorher aufgezeichnet, gebürstet, gesäubert worden, da wurde alles rausgeschnitten. Und natürlich auch etwas, was unpassend ist. Und das ist Radio Horeb nicht. Und da werden wir auch nicht davon abrücken. Wir sind ein Live-Radio, wir sind ein Interaktionsradio, Zuhörer können anrufen, aber das ist nicht ungefährlich. Es ist mit einer enormen Verantwortung verbunden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Sendungen anders laufen, wenn gebetet wird. Und dann konkret geht es vor allem auch darum, dass aus Hörern Betroffene werden, im Herzen Getroffene werden. Das können wir nicht machen, das kann nur der Herr selber tun. Immer wieder bekomme ich auch die Rückmeldung, mehrmals am Tag sogar, als ich eingeschaltet habe, kam gerade genau der Satz, den ich brauchte. Der Weihbischof Florian Werner hat das ein bisschen so lustig gemacht, weil wir haben jetzt auch diese Hörerakademie wieder vorwärts gebracht, wo 150 Leute in 8 theologischen Disziplinen ausgebildet werden. Und da hat eine 4 Stunden lang haben die Leute Zeugnis gegeben, das war unvorstellbar, also man hat das gar nicht mehr aufnehmen können, warum sie zu diesem Kurs gekommen sind. Und eine Frau hat berichtet, sie stand in der Küche und hatte sich überlegt, das dauert ja immerhin 2,5 Jahre, ist mit Kosten verbunden. Im Quartal einmal muss man nach Hochaltingen gehen, und zu einem verlängerten Wochenende, um sich spirituell formieren zu lassen. Und hat eine Frau gesagt, sie war gerade in der Küche beim Kochen, hat überlegt, dann schaltet sie das Radio ein. Genau in diesem Augenblick kommt Pater Hans Buob und sagt, wenn Sie jetzt in der Küche sind und sich überlegen, ob Sie teilnehmen wollen, dann geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Dann hat Weihbischof Florian Werner mich angestoßen, er saß neben mir, das war erst 2 Wochen her, wie du es nur immer so schaffst, die Dinge so rechtzeitig zu koordinieren. Ja, war natürlich ein Witz, das kann man nicht koordinieren. Aber einer kann es eben doch, unser Herr Jesus Christus. Und das erleben wir ja selber auch im täglichen Leben, dass genau zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person uns über den Weg gelaufen ist. Also dass bestimmte Sätze, bestimmte Worte die Herzen der Menschen berühren, liegt nicht in unserer Macht, aber wir können darum beten. Wir können darum beten, dass Worte gesalbt sind, dass sie eine Durchschlagskraft haben, die sie natürlicherweise nicht haben können. Das ist ein wichtiger Satz. Eine Durchschlagskraft haben, die sie natürlicherweise nicht haben können. Denken Sie an das Leben der Heiligen. Antonius von Padua ist ja St. Anton mehrfach genannt worden. Von ihm sind Predigten überliefert. Wenn man die studiert, kann man überhaupt nicht verstehen, das sind ein paar originelle Ideen dahinter, wie der Mann 30.000, 40.000 Leute zu seinen Predigten motivieren hat können. Der hat ja ganze Landstriche zu Christus wieder bekehrt, Südfrankreich, Norditalien, Lombardei. Man liest die Predigten und steht irgendwie vor einem Rätsel. Die Antwort ist einfach. Es ist ein heiliges Leben, das dahinter stand. Es war so, als ob die Leute das Evangelium zum ersten Mal gehört haben. Die Heiligkeit seines Lebens hat den Worten, die die Leute schon dutzende Mal vielleicht schon gehört haben, diese Durchschlagskraft gegeben. Und ich bete selber, habe da ein Gebet des eigenen Antonius entdeckt, dass er vor jeder Predigt gebetet hat. Und da betet er genau darum. Das Wort Gottes, sagt er, ist wie ein Schwert, Hebräer 4,12. Es ist scharf, es ist durchdringend, es ist kritisch, es ist energiegeladen. Das Wort Gottes hat eine unvorstellbare Kraft in sich. Und damit es jetzt wirklich auch die Herzen der Leute erreicht, beten wir, dass aus Hören Betroffene werden, dass ihre Herzen berührt werden. Und das ist mal das eine. Und das andere habe ich schon erwähnt, das ist der Schutz. Wir erleben es immer wieder, dass Sand ins Getriebe gestreut wird, und zwar in einer Weise, wie das sonst bei anderen Unternehmen nicht vorkommt. Das können wir empirisch belegen. Wir hatten Leute, die in der freien Wirtschaft tätig waren, etwa bei bestimmten Audiogeräten im Einsatz haben. Wir kaufen beste Qualität. Wenn man, ich sage es ein bisschen im Dialekt, wenn man es glump kauft, wie wir es am Anfang gemacht haben, dann geht es früher kaputt und ich gehe mit Spendengeldern schlecht um. Lieber ein gutes Gerät kaufen, das länger dauert, als den Mist kaufen, den man dann wegwerfen muss. Und die Geräte, obwohl sie beste Qualität sind, haben eine Störanfälligkeit, die fast doppelt so hoch ist wie bei anderen Unternehmen, wo sie auch eingesetzt werden. Das sind sogar teilweise die Erfinder dieser Geräte, die Ingenieure, die das programmiert haben, zu uns gekommen, weil sie es gar nicht glauben haben können. Das heißt, auch immer wieder Verzögerungen. Die Homepage, ich traue mich schon gar kein Datum mehr zu nennen, sollte am 15.8. auf Sendung gehen, intern. Gott sei Dank haben wir sie in der Außen kommuniziert. Dann war die nächste Deadline 8.9. Aus irgendeinem Grund, bis dahin, dass Apple plötzlich die Bedingungen wieder ändert und wir auch unsere App nicht freischalten können, die mit der Homepage wieder koordiniert ist. Ich traue es mich schon gar nicht mehr, den Zuhörern zu kommunizieren, oder ich sage es auch gar nicht mehr, sondern wir schauen, dass wir es intern zunächst einmal gebacken bekommen und dann wird es nach Hause hin weitergegeben. Das heißt, wir brauchen Gebet um Schutz und nichts kann uns so sehr schützen wie der Herr selber. Wenn der Herr uns schützt, dann brauchen wir vor nichts Angst haben, das haben wir sowieso nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich große Angst habe, aber wir brauchen Schutz. Wir sind an der vordersten Front der Evangelisation und wir dürfen ja nicht naiv sein. In der Komplett heißt es, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Und ich erlebe unsere Kirche derzeit, dass sie im Lendenschutz hinausgeht. Von wegen nicht einmal ein Speer oder ein Schild, geschweige denn ein Gewehr. Und dann wundern wir uns, dass dieser Löwe uns anfällt, dass er uns Angst macht, dass er uns einschüchtert. Wir müssen dem Paroli bieten. Die Mächte des Lichts sind stärker, ganz einfach. Christus ist stärker, Christus hat den Sieg schon errungen. Aber das müssen wir auch in Anspruch nehmen, das müssen wir umsetzen. Und da müssen wir den Herrn auch bitten, ganz demütig. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich das tue, jetzt konkret diese Schwierigkeit mit der Homepage und mit der App, am nächsten, wirklich schon am übernächsten Tag hat jemand mich angerufen, ja, Apple hat jetzt uns doch durchgewunken. Also man muss halt einfach auch tun. Also man muss ganz genau wissen, was wir brauchen. Und was wir brauchen, ist Segen, damit aus Hören Betroffene werden. Und was wir brauchen, ist Schutz. So einfach, das sind unsere Bedürfnisse. Und natürlich geht es uns, muss es uns in erster Linie um die Verehrung des Herrn gehen. Aber wenn wir uns ihm aussetzen, er setzt sich uns aus. Und wenn wir uns ihm aussetzen, dann schenkt er uns auch, was wir brauchen. Er weiß ja, das ist ja sein Werk. Aber wir müssen ihn schon auch darum bitten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gehört vom Pfarrer Kocher über die Früchte der Anbetung, die wir beim Radio haben, dass der Segen und der Schutz, der davon kommt, für sich persönlich können Sie das auch erfahren. Nehmen Sie teil an den Anbetungsstätten in Ihrer Nähe. Diese können Sie erfragen bei unserer Event-Telefonnummer. Das ist die 08328 921 180. Die 08328 921 180. An dieser Stelle auch die Einladung an Sie, sich in diese Sendung mit einzubringen, Ihre Fragen zu stellen, entweder an Pfarrer Hesse aus Kempten, der viel Erfahrung gemacht hat mit der Anbetung und der Einführung dieser Anbetung in die Pfarrei, oder mit unserem Programmdirektor Pfarrer Kocher, auch Frau Stetter und Frau Dr. Heigl, die aus der Pfarrei St. Anton in Kempten da sind, können Sie Ihre Fragen stellen. Bis dahin noch eine Frage an Sie, Pfarrer Kocher. Wir kommen noch einmal zu den konkreten Problemen oder Widerständen, aber jetzt nicht zu den Widerständen, die äußerlich da sind, sondern vielleicht eher die eigenen inneren Widerstände, die man findet. Eine Person, die jetzt neu beginnt, in die Anbetung zu gehen, die wird in die Kapelle reinkommen, wird das ausgesetzte Allerheiligste sehen, aber wird höchstwahrscheinlich nach einigen Minuten sich die Frage stellen, was mache ich jetzt eigentlich hier? Und deswegen, wie beten Sie persönlich an? Wie verwenden Sie diese Zeit?
Ja, also eine sehr persönliche Frage. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich bin ein Intellektueller und diese Leute tun sich immer schwer, mit dem Herzen zu beten. Bei mir läuft leider viel zu viel über den Kopf und deshalb habe ich es gelernt, mir bildlich vorzustellen, dass das Gehirn denkt bildlich, dass ich vom Kopf ins Herz gehe. Einfach mal so, jetzt ist keine Kopfarbeit angesagt, es ist Herzarbeit angesagt, wenn überhaupt Arbeit. Also das ist mal der erste Schritt. Das zweite ist, dass ich den Schutzengel bitte, der ist immer bei mir, dass er mir hilft, mit in die Anbetung zu gehen. Und natürlich dann, das Entscheidende ist die Vergegenwärtigung Gottes. Jahwe, ich bin der, ich bin da, er ist jetzt da. Kriegsentscheidend, möchte ich fast sagen, ist der Einstieg in die Anbetung. Da meine ich mir manchmal, ich kann mir das sparen, etwa auch den Atem zu kontrollieren, ganz ruhig zu werden, immer wieder durchzuatmen, bis ich zur Ruhe komme, auch tief atmen. Meistens atmen wir nur oberflächenmäßig vom oberen Brustbereich her. Und wenn ich mir das spare, weil ich ja wenig Zeit habe, dann komme ich nicht in die Tiefe hinein. Also der Einstieg ist ganz entscheidend. Ruhig werden, Handflächen, das ist ein Tipp von mir, nach oben. Ich bin gewiss kein Charismatiker, aber nach 15 Minuten spüre ich, wie eine unglaubliche Kraft fließt. Also das würde ich auch, das hat mal der Bischof Endro, war mal hier, ein heiligmäßiger Mann, der hat gesehen, wie ich anbete, dann hat er sanft meine Hand umgedreht, weil ich die Hände auf dem Schoß hatte. Er hat gesagt, so musst du anbeten, mein Junge. War wunderbar. Ja, und das stimmt auch tatsächlich, die Handflächen nach oben, gleichsam so die Öffnung. Und da muss halt jeder schauen, was ihm am besten tut. Da können wir zum Einzelnen natürlich viel sagen. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, so wie dieses Herzensgebet der Oskaritas, die Blinden Christus sagen. Mein, in Anführungszeichen, Mantra möchte ich natürlich nicht so gern hören, weil es im hinduistischen Bereich etwas anderes ist. Aber das Wort, was am besten auf mich zugeschnitten ist, danke Jesus, preis dir Jesus. Das kann ich beim Ein- und Ausatmen sagen. Danke Jesus, preis dir Jesus. Das kann man das so vor sich hin sagen und das bringt mich in die Atmosphäre der Anbetung und eine, und wenn es glückt, es glückt nicht immer, aber eine ganz tiefe innere Stille und Schweigen. Und dann fließt die Kraft einfach. Ja, oder kann man sagen, das ist nur der Einstieg, aber ich habe jetzt nur den erwähnt, weil der halt entscheidend ist.
Vielen Dank Ihnen für diese Anregungen. Allen Hörern, die sich an dieser Sendung beteiligen wollen, für Sie ist folgende Nummer wichtig, und zwar die 089 517 008 008. Mit dieser Nummer kommen Sie direkt ins Studio und können sich dann hier an der Sendung beteiligen. Die 089 517 008 008. Diese Nummer gewählt hat auch Herr Schröttke aus Stade, das liegt im Bistum Hildesheim, der sich nun an dieser Sendung beteiligen möchte. Grüß Gott, Herr Schröttke.
Grüß Gott und schönen Dank für all Ihre Bemühungen. Ich wollte hineingeben, dass ja wirklich nicht überall, auch von Gemeindeleiten, sogar teilweise vom Bistumsseite, gewünscht ist, die eucharistische Verehrung so zu forcieren. Ich bin hier in einer Region, wo bewusst, sage ich mal, immer mehr protestantische Formen eingeführt werden. Und für die Menschen, die also dann merken, wie sie in Konflikt geraten, also ich muss das für mich eben auch zum Ausdruck bringen, ich durfte nicht mehr ministrieren, weil ich mir die knienden eucharistischen Empfang nicht verbieten lassen wollte und habe jetzt erst nach 40 Jahren die Bestätigung bei der Beerdigung des Kardinal Meißner erhalten, im Brief vom Ratzinger, jetzt Papst Benedikt, wo er dann sagt, dass man eigentlich zu einer Haltung kommen muss, dass man anbetend die Eucharistie empfängt. Für diejenigen, die eben so schwierig dann finden. Ich habe einmal für mich, weil ich mir lange schon mit einem Groll lebe und nicht immer zur Kommunion gehe, gefunden, das Wort aus der Offenbarung, den Lobpreis der Engel, Lobpreis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke unseren Gott in Ewigkeit. Und das andere, das ist eine wunderbare Sache zur Wandlung, dieses in Demut bete ich dich in Brot und Wein verborgene Gottheit an. Dass die Menschen einfach auch mal da mehr in die Gebetshaltung dann kommen und nicht nur den Formalismus, der in der Liturgie manchmal auch verändert wird, nur abnicken. Das wollte ich mit hineingeben. Und dass man selber auch mal sich einfach 10 Minuten Zeit nimmt, auch vor dem geschlossenen Tabernakel. Da möchte ich eine Geschichte zu geben. Ich bin aus dem Seminar heraus. Und habe dann dort, hören Sie mich überhaupt noch?
Ja.
Ja gut, habe dann dort das Angebot von einem Münchner Kommunionhelfer bekommen. Er wäre ja Kommunionhelfer, er könnte mir die Eucharistie bringen, dann könnte ich immer betend, die Anbetung also auch in meinem Zimmer durchführen. Da muss ich mir erklären, was er denn überhaupt gelernt habe. Dazu braucht es ja eine Erlaubnis, eine Dispens vom Bischof, die Eucharistie aufzubewahren. Und zweitens, von meinem Zimmer, wo ich bin, ist die alte Stadtkirche gerade so weit entfernt, dass, wie wenn ich im Kölner Dom hinten knien würde. Also reicht das für mich. Das wollte ich mal mit hineingeben, dass man sich einfach innerlich in eine Haltung gibt. Und dann kriegt man auch eine gewisse Sicherheit, dass man nicht an allen Irrungen und Wirrungen dann Zweifel kriegt.
Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Schröttke, für diesen Erfahrungsbericht. Pfarrer Hesse, was ist denn zu diesen Widerständen, die man teilweise in den Bistümern vielleicht begegnet, zu sagen? Wie soll man dem begegnen?
Also ich sage ganz simpel immer, wir gehen durch die Türen, die sich öffnen, nicht durch die, die zu sind. Es gibt genügend Orte in Deutschland, denke ich mal, wo sich Türen öffnen, wo auch Bischöfe offen werden, vielleicht auch zunehmend offen werden, weil sie auch die Probleme sehen und vor allem auch Pfarrer und Pfarreien. Ich bin sehr erstaunt, dass an manchen Orten von sich aus fast solche Dinge entstehen, ohne dass groß was dazu von außen geschehen ist. Also ich glaube, dass wir echt eine Revolution der Anbetung weltweit, europaweit und ein klein bisschen, sehr bescheiden noch, aber doch immerhin auch ein klein bisschen in Deutschland erleben dürfen. Noch einmal auch bedingt zum Beispiel durch den Eucharistischen Kongress in Deutschland, der 2013 in Köln war. Der hat so eine gewisse Vorreiterrolle auch gehabt, wo ja auch deutschlandweit Anbetung beworben worden ist. Aktuell erlebe ich gerade, wie eine ganze Serie von Gemeinden im Süden sich öffnen. Wir haben dankbarerweise nächste Woche eine große Anbindungsaktion in Ellwangen auf dem Schönenberg, wo ich auch die dortigen Hörerinnen und Hörer einladen werde, vielleicht dazu zu kommen. Am 1. Oktober, schon am Samstagabend, am 30. September, darf ich auf dem Schönenberg über Anbetung predigen und ermutigen, denn dort wollen dann Gläubige auch 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Anbetung auf den Weg bringen. Es entsteht momentan in der Nähe noch ein anderer Ort, in Aalen-Westhausen. Vor kurzem habe ich mitbekommen, dass im Westerwald ein Kollege, von dem ich auch früher schon, den ich schon mal begegnet bin, in Bröll-Eck, Rupprichter-Roth, eine Anbetung bis zum ersten Advent beginnen will. Also es entsteht tatsächlich gerade etwas. Auch in anderen Bereichen, wo es jetzt noch nicht so bekannt ist, wo man die Namen vielleicht auch noch nicht nennen kann, weil Priester erst oder Verantwortliche erst in ihrem Herzen sich gerade so entwickeln. Aber ich glaube schon, dass all diese Dinge, diese Widerstände zusammenbrechen. Wir müssen immer sehen, wie es Pfarrer Kocher vorher so schön gesagt hat, das Böse ist immer schon besiegt. Der Teufel hat im Prinzip letztlich ist ein armer Hund, weil er immer verloren hat. Er kann zwar Widerstand erzeugen, aber der Widerstand hält nicht. Der bricht zusammen. Und ich garantiere jedem, der jetzt mit seinen Problemen zu tun hat, beten Sie geduldig weiter, beten Sie für die Priester, beten Sie für die Bischöfe und beten Sie einfach auch, dass sich die Herzen öffnen und schauen Sie mal, wo sich Türen öffnen. Und ich möchte wetten, überall findet sich auch dann wenigstens wieder dort ein Priester oder hier einer, der mal für einige Stunden vielleicht bereit ist, das Allerheiligste zur Anbetung auszusetzen und wo man mal hingehen kann. Und wenn es nur eine Krankenhauskapelle ist oder im Altenheim irgendwo, es gibt immer wieder Wege. Schau mir, wo sich die Türen öffnen und regen wir uns nicht auf, wo sie noch verschlossen sind. Das wird kommen. Da bin ich fest überzeugt.
Ja, Pfarrer Kocher, ist denn diese Lösung mit der Eucharistie auf dem Zimmer da auch eine offene Tür, durch die man hindurchgehen kann? Was ist von so einer Lösung zu halten?
Das ist keine Lösung, das ist ein Sakrileg. Ich formuliere es jetzt ein bisschen scharf. Also, dass sich hier jemand von dem Kommunionhelfer die Eucharistie in sein Zimmer geben lässt, ist ein absolutes No-Go. Das verstößt völlig gegen die Disziplin und Ordnung der Kirche. Also das geht überhaupt nicht. Wenn das jemand, ich kenne das, haben möchte, dann muss er zum Bischof gehen um Erlaubnis und der wird genau hinschauen. Der hat sogar beim Weihbischof Dornen Wörner genau nachgeschaut, wie man der Weihbischof gesagt hat. Weil es muss immer dann nach einer bestimmten Regelmäßigkeit die Heilige Messe gefeiert werden. Und das geht dann schon an die Grenze der Magie hin. Das ist schon ewig her noch, als wir in Agrarstadt waren, da hat auch jemand, ein Bauer, sich die Eucharistie besorgt und die irgendwie im Stall da verstaut, damit Segen auf den Kühen und dem Stall ruhen möge. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter kommentieren.
Vielen Dank Ihnen. Dann nehmen wir eine weitere Hörerin auf Sendung, und zwar Frau Gisgen, die uns aus Köln erreicht hat. Grüß Gott.
Grüß Gott. Erstmal vielen Dank für die Sendung und zwei Anmerkungen. Also ich habe versucht, in Köln in meinem Pfarrei das anzuregen. Da wurde mir das gesagt, ja, wer macht die Kirche auf und so weiter. Also da habe ich noch die Tür nicht aufgekriegt, aber ich bleibe dran. Und das Zweite ist, ich war auch in Balderschwang und wir haben, es war um Karneval herum, und haben da Anbetung gemacht mit meinem Mann. Und was auch ganz wunderbar hilfreich für uns war, nur als Anregung: Wir haben beide begonnen mit dem Rosenkranz. Wir haben also einen Rosenkranz gebetet und dann sind wir wunderbar in die Anbetung gekommen, in die Ruhe, und wo wir gemerkt haben, jetzt ist Jesus uns ganz nah. Und zwar haben wir den freudenreichen Rosenkranz gebetet zusammen. Und das vielleicht als auch eine kleine Anregung, wie man da reinkommen kann, wie man die Nähe ganz deutlich spürt.
Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Gisgen. An dieser Stelle, Pfarrer Hesse, man hat hier wieder einen Bericht, wo es schwer ist, in einer Pfarrei die Tür aufzukriegen. Aber auf der anderen Seite berichten Sie jetzt von vielen Pfarreien, die neu beginnen wollen mit der Anbetung, wie zum Beispiel die Pfarrei auf dem schönen Berg in Ellwangen, wo Sie nächstes Wochenende zu Besuch sein werden und predigen werden, und so auch viele weitere Pfarreien und auch Pfarrer, die sich langsam dafür öffnen. Kann man denn sagen, dass es da jetzt zu einer Änderung in der deutschen Landschaft kommt, dass da so ein Umdenken da ist oder ein Paradigmenwechsel?
Gut, das ist vielleicht ein bisschen früh, aber ich denke jetzt vor allem auch, was ich so weltweit und europäisch sehe, insbesondere war jetzt im Urlaub auch im Süden Frankreichs unterwegs. In der französischen Kirche ist es eindeutig am Laufen gerade. Die Franzosen sind uns in der Entwicklung um einige Jahre wahrscheinlich voraus. Sie haben scheinbar sogar es geschafft, die Kehrtwende bei den Gottesdienstbesuchern und auch beim Priesternachwuchs zu schaffen. Das heißt, da ist so viel an Erneuerung schon wieder passiert, dass auch die Gemeinden wieder beginnen zu wachsen. Also ich glaube, wenn die Not in Deutschland wächst, dann wird auch die Offenheit für die Anbetung wachsen. Und ich glaube, die Statistik oder die Entwicklung der Kirche in Deutschland spielt der Anbetung definitiv in die Hände. Eigentlich kann es sich gar nicht anders ereignen, wie dass diese Öffnung passiert, weil man merken wird, wo die Früchte herkommen. Und dann ist immer noch Anbetung etwas, finde ich, sehr, sehr modernes, weil es den Einzelnen in seiner Individualität total ernst nimmt und jeder Einzelne seine persönliche Beziehung zu Jesus intensivieren kann. Das kann eigentlich einer Pastoral in einer Diözese nie widersprechen. Also auch wenn sie noch so andere Schwerpunkte haben, aber letztlich ist Anbetung immer eine Bereicherung, und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich dafür zu öffnen. Aber wie gesagt, ich würde nie mit Gewalt gegen eine verschlossene Tür rennen. Zum Beispiel in Köln war das Beispiel, da gibt es das Maternushaus, wo Tag und Nacht Anbetung ist, die auch froh sind, wenn sich Anbeter finden. Ich denke, dann ist halt auch der Gläubige eingeladen, die Orte erst einmal zu stützen, die schon da sind, und nicht krampfhaft zu meinen, es muss jetzt unbedingt in meiner Pfarrkirche sein. Ich denke, da sollte man auch ein bisschen flexibel sein und gucken, wo ist denn schon was, wo kann ich was stützen. Und um das geht es uns ja heute auch besonders, dass wir werben dafür, dass die Gläubigen sich Anbetungsorten erst einmal zuwenden, die schon da sind. Natürlich freue ich mich auch, wenn neue entstehen. Sie können sich auch gerne in aller Geduld so nach und nach auch mal bei mir melden, wenn jemand Interesse hat, vor Ort Anbetung aufzubauen. Ich kann ein bisschen logistisch auch Unterstützung geben, soweit meine Kräfte reichen. Es gibt in Frankreich ein ganzes Apostolat dafür. Da kann ich auch Adressen vermitteln, die das professionellerweise machen. Aber immer würde ich mal sagen, schauen wir doch erstmal, wie können wir den Orten helfen, die schon begonnen haben, wie Balderschwang eben auch. Hier ist schon sehr vieles, es fehlt nur noch ein bisschen etwas. Wir wären so froh, wenn wir dieses letzte Stück vollends schaffen würden. In Altötting zum Beispiel bin ich auch gut verbunden mit den dortigen Anbetern und den Organisatoren. Die suchen auch händeringend nach weiteren Anbetern, weil sie knapp an der Belastungsgrenze sind. Es ist gut, wenn wir erst einmal die Orte fördern, die schon da sind, und dann gucken, wo tun sich neue Türen auf. Und da kann man dann sicher auch weitere Wege gehen. Es braucht immer einen Pfarrer, der wohlwollend ist, auch den Bischof, der zustimmt. Ohne Bischof geht da gar nichts. Und deswegen müssen halt Bedingungen erst einmal erfüllt werden. Aber ich denke, es wird mehr und mehr auch möglich sein, auch an neuen Orten mit der Anbetung zu beginnen.
Und wenn Sie sich als Zuhörer dieser Sendung jetzt fragen, wo sind diese Orte, die noch Unterstützung brauchen, die haben wir für Sie zusammengetragen. Wir haben beinahe 50 Orte, die sich bei uns zurückgemeldet haben, und diese können Sie bei unserer Event-Telefonnummer erfragen. Das ist die 08328 921 180, die 08328 921 180. Wir sind damit zum Ende unserer Sendezeit gekommen. Wir nehmen aber noch eine weitere Hörerin vor dem Ende auf Sendung, und zwar ist das Frau Bucher aus Fischbachau.
Ja, grüß Gott, Sie alle zusammen. Danke, dass ich noch ganz kurz drankomme. Ich will mich auch ganz kurz fassen zur eucharistischen Anbetung. Ich bin immer wieder in Birkenstein, und anfangs die erste Zeit habe ich meine ganz schwere familiäre Problematik vorgetragen vor dem Herrn. Und mittlerweile, dieser Prozess vor dem Allerheiligsten, der entwickelt sich erst. Ich habe alles vorgetragen, mitunter sind mir auch Tränen geflossen. Jetzt ist es so, ich bitte den Herrn, strahle in mich hinein und strahle dann wieder aus mir heraus. Und wenn ich jetzt vom Allerheiligsten sitze oder knie, dann ist mir die Hostie, das strahlt stärker als die ganze Monstranz. Also für mich gibt es immer wieder so viel Kraft, und es wird sich weiterentwickeln. Und da hat mir auch Radio Horeb sehr viel geholfen und hilft mir weiter. Vergelt's Gott und Ihnen alles Gute.
Ja, danke Ihnen dann für dieses abschließende Zeugnis zu dieser Sendung. Zum Abschluss darf ich Pfarrer Hesse um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch alle und alle, die sich für die Anbetung öffnen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.